What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Sie haben vor vielen Jahren ein Startup namens Prescreen gegründet und dann an Xing verkauft. Und nun melden Sie sich mit einem neuen Startup namens Fink zurück und wollen das mühsame Erstellen von Verträgen weg von Word ins Cloud-Zeitalter bringen und haben dafür auch Investoren und Förderer gewonnen. Was also steckt hinter Fink? Darüber sprechen wir heute im Podcast mit Konstantin Wintoniak, der Fink gemeinsam mit Dominik Hackl und Markus Bresle gegründet hat. Herzlich willkommen im Podcast, Konstantin.
Hallo, servus.
Ja, also als ich gelesen habe, Vertragsmanagement, Software in der Cloud, habe ich mir irgendwie gedacht, das muss es ja doch schon geben im Jahr 2024 oder doch nicht?
Das ist eine gute Frage. Das Thema Verträge gibt es schon lange. Menschen machen Verträge, um Dinge festzuhalten, über die sie sich einig sind oder einig werden. Wir sehen nur, dass das Thema Verträge doch sträflich vernachlässigt wurde, wenn es um die Digitalisierung geht, weil wir doch an vielen Stellen heute immer noch Dokumente sehen, die gedruckt sind und auch gedruckt unterschrieben werden. Das liegt sicherlich mit auch daran, dass es sehr schwer war bisher, die Dinge, die dort drinnen stehen, maschinell greifbar zu machen, weil das doch etwas Höchstpersönliches ist, was man in einem Vertrag schreibt. Ich glaube, der Grund, wieso es uns jetzt möglich war, etwas Neues zu bauen, ist mit der Aufstieg von künstlicher Intelligenz, die auch ermöglicht, das, was Menschen miteinander sprechen, zu verstehen, zu interpretieren und in ein maschinenlesbares Format zu bringen. Das ist einer der Kernunterschiede und natürlich auch ganz einfach die Frage, wie hat sich eigentlich das Arbeiten mit Verträgen entwickelt? Du hast es schon angesprochen, Microsoft Word, eine 40 Jahre alte Software, ist der Spitzenreiter, wenn es darum geht, wie Verträge erstellt werden. Es ist technisch gar nicht einfach, das zu ändern, aber wenn man sich's gut überlegt und gut integriert, ist es möglich, da Systeme zu schaffen, die halt innovativer sind und den User Schritt für Schritt, aber angenehm wegbringen von diesen alten Systemen.
Okay, alles klar. Das heißt, ihr seid, wenn ich es richtig verstehe, angetreten, um mit neuen Technologien das alte fade Word in dem Bereich zumindest zu schlagen.
Idealerweise irgendwann abzulösen, zu schlagen vielleicht gar nicht, sondern es zu ermöglichen, dass eine friedliche Koexistenz besteht zwischen den Leuten, die noch mit Microsoft Word arbeiten möchten und die, denen es wichtig ist, mehr und langfristiger Kontrolle über die Inhalte ihrer Verträge zu bekommen, als das Word möglich macht.
Okay, und wenn ich es richtig verstehe, liegt dieser Vertrag oder der Vertragsentwurf in der Cloud bei euch und kann dann von den Parteien, die den unterschreiben wollen, bearbeitet werden? Aber was sind so die Killer-Features aus deiner Sicht?
Also man muss sich, um das zu beantworten, mal die Frage stellen, warum sind Verträge überhaupt so kaputt? Und warum werden sie überhaupt heute noch so stark mit Microsoft Word abgewickelt? Das liegt hauptsächlich daran, dass zum Beispiel vor allem junge, wachsende Unternehmen oder die Unternehmen, die halt etwas von ihren Kunden wollen und nicht umgekehrt, oft in die Lage gebracht werden, dass sie sich gar nicht aussuchen können, was das Format ist und was der Prozess ist, der zum unterschriebenen Vertrag führt. Und das ist am Anfang in Ordnung, aber man verliert dann mit der Zeit, und dieses Problem kenne ich selber aus dem vergangenen Startup ganz gut, den Überblick. Wo liegen die Verträge, wer hat was, wie zugesagt, das ist nicht strukturiert. Und du kriegst es zu diesem Zeitpunkt dann oft schon gar nicht mehr gut unter Kontrolle. Und das Killer-Feature, mit dem wir sozusagen antreten, ist, dass wir auch diese Vergangenheit mit offenen Armen empfangen und es so möglich machen, die Verträge, die man in der Vergangenheit in welcher Form auch immer, in welchem Ordner auch immer abgelegt hat, mit einem Klick in eine Software hineinzubringen, wo die KI den Inhalt liest, versteht und mir die Daten, die drinnen enthalten sind, das können Klauseln, Bedingungen sein oder auch harte Fakten wie jetzt der Vertragswert, Ablaufdaten, Verlängerungszeiträume, das ausliest und dann verwertbar macht, also mir ermöglicht, daraus Reportings, Dashboards, Erinnerungen zu ziehen.
Okay. Jetzt gibt es ja ganz viele Arten von Verträgen, Hochzeitsvertrag, Mietvertrag, Kaufverträge aller Art, Gesellschaftsverträge, also die Bandbreite ist ja riesig, betrifft irgendwie jeden Lebensbereich. Auf welche Verträge spezialisiert ihr euch, beziehungsweise werden eurer Meinung nach am Anfang so die meisten Anwender sein?
Es ist interessant, dass du das sagst. Wir hatten gestern einen Fotografen im Haus und ich habe über Fotografenverträge, also die Hochzeitsverträge sind es jetzt nicht ganz, also das ist jetzt nicht das Ehepaar, aber der Fotograf hat oft mit Hochzeiten zu tun. Es sind, wie du sagst, sehr, sehr viele verschiedene Verträge, aber es gibt Bereiche, in denen sehr häufig sehr ähnliche Verträge vorkommen, die man dann auch skalierbar machen möchte mit seinem Team. Das betrifft Startups, das betrifft den Bereich Venture Capital und Finance, das betrifft ganz stark digitale Agenturen. Und das sind auch die Bereiche, wo wir sehen, dass wir gerade jetzt am Anfang vermehrt mit Unternehmen sprechen. Aber da hört es nicht auf. Wir sehen auch, dass die Unternehmen, die das verwenden, dann sehr schnell in andere Teams ausrollen. Oft gehört da die HR dazu, oft gehört Procurement dazu, wo es dann um Lieferanten oder Kaufverträge geht. Also es gibt da auch sehr schnell eine Entwicklung, dass man mehr Vertragstypen reinnimmt. Allgemein, weil du es auch, glaube ich, kurz gesagt hast, so Themen wie Investmentverträge sind dann oft wirklich einmal Transaktionen, die auch sehr komplex und wirklich in der Ausgestaltung wirklich ins Detail gehen. Dort macht es meiner Meinung nach auch langfristig weiterhin Sinn, dass man sich die Zeit nimmt, das vielleicht wirklich weiterhin in Word macht. Ich sehe da jetzt, um das auch ganz bescheiden zu sagen, nicht, dass man unbedingt eine Software dafür braucht, weil eben jeder Vertrag da sehr speziell ist.
Okay. Und wer wird dann am Ende der Kunde sein? Sind das die Anwaltskanzleien, die tagtäglich mit Verträgen zu tun haben? Wer wird am Ende das Produkt zahlen?
Das ist genau der Unterschied. Also bei so sehr komplizierten Einmaltransaktionen ist es ja so, dass der Anwalt auch laufend diese Verträge begleitet und dass du diesen Experten mit an Bord hast. Bei Verträgen wie zum Beispiel ein Datenschutz-Agreement, das ein SaaS-Softwareunternehmen, wie wir selber sind, mit Kunden abschließt, dort hast du oft am Anfang eine Beratung und nachher möchtest du aber dein Sales-Team oder dein Legal-Team, solltest du schon eines haben, befähigen, das skalierbar schnell abzuwickeln, ohne jedes Mal einen Experten von außen zu holen. Das heißt, unsere Kunden sind im Prinzip operative Teams innerhalb von Unternehmen und letztlich das Unternehmen selbst, die versuchen, die Materie, Verträge für Teams, die nicht Juristen sind, skalierbar zu machen. Und sich selbst, also wenn sie ein Legal-Team haben oder einen Rechtsberater, auf die Fälle konzentrieren zu können, die halt wirklich die Expertise auch erfordern noch.
Okay, jetzt habe ich es verstanden. Also der Rechtsanwalt, der wird bei Word bleiben, aber alle anderen, die halt das nicht im Kern ihrer Profession haben, Verträge aufzusetzen, die sind dann die Anwender.
Genau.
Okay, alles klar. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, ihr drei Gründer, du, der Dominik und der Markus, ihr seid ja keine unbeschriebenen Blätter, was das Startup angeht. Ihr habt ja vor vielen Jahren Prescreen gegründet, dann erfolgreich, ich glaube 2017 an Xing, die heißen heute, glaube ich, New Work oder so, verkauft. Erzähl mal ein bisschen aus der Zeit von damals. Es war wahrscheinlich das wichtige Learning für das jetzt zweite Startup, oder?
War eine sehr, sehr spannende Zeit. Über ein Jahrzehnt, in Wahrheit, haben wir versucht und auch, denke ich, sehr erfolgreich versucht, eine Software-as-a-Service-Lösung im Bereich Recruiting groß zu machen. 2017, wie du richtig sagst, ist es dann verkauft worden an die heutige New Work SE, also an Xing, um dort in die B2B-Portfolio-Welt integriert zu werden und als zentraler Teil dort weiterzuleben. Wir sind auch nach dieser Zeit für diesen Job an Bord geblieben. Das Unternehmen ist auf über 100 Mitarbeiterinnen gewachsen und hat sie eine tolle Umsatzentwicklung in den zweistelligen Millionenbereich jährlich gehabt. Es ist wirklich eine sehr spannende Zeit, wirklich interessante Learnings. Und ja, wie du sagst, man nimmt dann auch Produktideen mit, wenn man geht. Also das kommt nicht zuletzt auch eben daher, dass wir jetzt Fink bauen, dass ich dort auch gesehen habe, je größer man wird, umso spezieller werden die Wachstumsschmerzen. Und wenn man in der schönen Lage ist, sehr viele Bestandskunden zu haben, stellt man sich eben zum Beispiel dann irgendwann die Frage, was steht denn eigentlich in meinen Verträgen drin? Auch wenn man Teil einer börsennotierten Gesellschaft ist, hat man natürlich Auflagen, die man erfüllen muss. Und dann wird man irgendwann mal geprüft. Und auch dann sollte man wissen, was sind denn eigentlich die Dinge, zu denen ich ja gesagt habe.
Okay, das heißt, ihr wart bis zuletzt dann bei Xing, bei New Work tätig eigentlich?
Wir sind alle ungefähr um 2021, mein Mitgründer Markus, glaube ich, 2022 ausgestiegen. Aber das sind noch 3 Jahre, 3,5, 4 Jahre nach dem Exit. Also wir waren da noch eine ganze Zeit dabei, das auch natürlich den Hintergrund hat, dass man ja nicht nur die Firma, sondern auch die Gründer in diesem Fall gekauft hat. Also schon auch die Expertise, denke ich, drinnen halten wollte und diese Integration durch die Gründer begleitet wissen wollte.
Aha, okay, aber das hört man ja oft, dass wenn Firmen Startups gekauft werden, dann auch unter der Bedingung, dass die Founder dann noch ein paar Jährchen dabei bleiben. Ich glaube, bei Runtastic war es ja ähnlich. Und dann gibt es eine Transition Period, wo dann ein neues Management irgendwann mal übernimmt.
Genau. Aber wie ich auch vor kurzem in einem Runtastic-Interview gehört habe, das ist eben nicht nur einseitig. Man muss also nicht nur, man hat auch durchaus Freude daran und man arbeitet ja auch weiterhin mit dem Team, das man schon kennt. Also Das ist jetzt nicht eine erzwungene Geschichte, sondern das passiert schon auf gegenseitigem Einvernehmen, dass man dann auch sagt, wir wollen noch gemeinsam weiter erfolgreich sein.
Okay, also man wird nicht versklavt und muss dann noch in Ketten 3 Jahre runterbiegen, sondern macht das auch gerne.
Zum Glück ist das so, ja.
Okay. Aber für euch war es dann so ab 2021, 2022 ein bisschen Pause gemacht und dann habt ihr gesagt, so und jetzt machen wir das nächste Ding, wir ruhen uns nicht aus.
Genau, also man denkt sich dann einerseits ja Urlaub machen und danach kommt man aber relativ schnell drauf, eigentlich ich habe noch nicht genug, ich habe Lust oder es beschäftigt einen einfach die Idee. Plus in dem Fall von mir persönlich kann ich schon sagen, war es auch die Frage, ich bin ursprünglich Webentwickler und mit einem Fokus, würde ich sagen, auf Frontend und User Interface Design. Und ich wollte schon auch wissen, nachdem ich 3 bis 4 Jahre mehr in die Managementrolle reingerutscht bin, kann ich das noch und kann ich das wieder lernen? Weil die Technologie entwickelt sich so schnell, dass es auch eine höchstpersönliche Frage war, kann ich mein Skillset wieder dorthin bekommen, dass ich selber nicht nur mitschwimmen und zuschauen, sondern auch selbst eine Software entwickeln. Und Gott sei Dank hat das geklappt.
Okay, also das heißt, du bist jetzt nicht nur als CEO von Fing unterwegs, sondern auch als der CTO oder
unsere, vielleicht, ja, ganz spannend. Ich habe ja mit 2 Mitgründern wieder gegründet. Das sind Dominik und Markus heißen sie. Dominik übernimmt, wenn man so will, die Rolle des CTO im Sinne von Backend-Entwicklung, Dev-Operations, aber natürlich schon auch, weil man im Startup alles macht, sehr stark unterstützend im Bereich Strategie, Planung, Finance. Ich bin aber, wenn man jetzt die Produktentwicklung nimmt, Frontend. Und dann gibt es Markus, der immer schon auch bei Prescreen ein Spezialist für Vertrieb war. Und das auch weiterhin vom Neukunden bis zum Bestandskunden wunderbar toll kann. Also der ist bei uns für das Thema Wachstum, Growth an Bord.
Okay, alles klar. Noch eine letzte Frage zu Prescreen. Da verschwindet jetzt offenbar die Marke Prescreen vom Markt. Das ist, glaube ich, umbenannt worden in OnlyFi oder so. Tut das ein bisschen weh oder macht gar nichts?
Also ich sehe die ehemaligen Teammitglieder immer noch mit dem Hoodie, der das Logo trägt. Solange das so ist, ist der Schmerz aushaltbar. Ich weiß auch offen gestanden nicht, was die aktuellen Pläne sind. Ob die Marke so bleibt, kann ich auch nicht sagen. Das ist auf jeden Fall ein Versuch, hier Integration und Vereinfachung zu erhalten. Ob das klappt, ja, kann ich heute nicht mehr sagen, weil da bin ich nicht nah genug dran. Ja, klar tut's weh. Also ich mag unsere Marke gerne. Sie wird auch, glaube ich, nie ganz weggehen. Also wir haben hier wir haben hier irgendwo so ein Puzzlestück auch noch montiert, also als Hommage an die Vergangenheit. Ich muss nur schauen, wo das ist bei uns im Büro.
Okay, also zumindest bei euch wird die Marke nicht verschwinden. Wie ist mit dem Markenwirrwarr bei New Work oder Xing oder OnlyFi, wie auch immer die jetzt heißen, weitergeht? Vielleicht werden wir das mal in einem anderen Podcast erörtern. Könnte auch spannend werden. Jedenfalls aber zurück zu euch. Ihr seid da jetzt vor, glaube ich, ein paar Monaten oder vor einem Jahr ungefähr gestartet mit Fing. Und jetzt gibt es ja eigentlich den großen Launch erst. Also in den letzten Tagen, Wochen habe ich gesehen, habt ihr auf LinkedIn irgendwie so eine Art Countdown erstellt für den Launch. Das heißt, jetzt ist es dann tatsächlich offiziell, dass es euch gibt.
Richtig, also wir haben vor 2 Jahren mittlerweile angefangen, fast genau 2 Jahre, die Software zu entwickeln. Wir sind seit letzten Juli 2023, in einer geschlossenen Beta-Phase mit den ersten auch zahlenden Kunden, die uns geholfen haben, die Software weiterzuentwickeln, zu verbessern, Fehler zu finden. Und jetzt sind wir so weit, dass wir bereit sind, diese Software aufzumachen, sodass sich jeder registrieren kann, sodass wir auch in der Lage sind, Benutzer zu befähigen, ohne mit ihnen persönlich zu sprechen, denn genau dieses Onboarding ist immer eine wesentliche Frage, die man zu klären hat. Und da freuen wir uns natürlich irrsinnig. Steckt sehr, sehr viel Hirnschmalz und Arbeitszeit in dem Produkt und wir sind wirklich sehr stolz drauf, dass wir jetzt live sind.
Okay. Und ihr könnt ja jetzt dann auch parallel zu diesem Launch Investment und Förderung bekannt geben. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Erzähl mal, was gibt es da Neues an der Front?
Also wir haben eine sehr erfolgreiche Pre-Seed-Finanzierung abgeschlossen und dazu auch eine Förderzusage von der FFG erhalten. Das zusammen startet uns, wenn man so will, mit neuen finanziellen Mitteln in Höhe von 1,25 Millionen Euro aus, die an diesem Punkt natürlich super hilfreich und strategisch wichtig für uns sind, weil jetzt geht es eben darum, das Momentum, das wir haben und den Zuspruch zum Produkt optimal zu nutzen, zu wachsen, aber auch sich weiter zu verbessern natürlich.
Okay. Wer sind die Investoren? Sind bekannte Namen dabei?
Die Investoren sind nicht unbekannt durchaus und vor allem auch thematisch sehr passend. Also wir haben dabei CoastCap, das ist das Family Office vom Finanzcheck-Gründer Moritz Thiele. Hansi Hansmann ist dabei, der in Österreich wahrscheinlich der bekannteste Angel ist. Dann haben wir Kai Romberg, der hat mit HG den größten Tech-Investor in Europa aufgebaut. Andy Burike, der CFO und Investor von Anydesk ist und, glaube ich, auch einer der aktivsten Angels Deutschlands. Und dann noch ein paar Namen, die in Unternehmen auch wirklich operativ Hand angelegt haben, die super auch zu unserem Bereich und auch zu unserem Business Model passen. Alex Briggs als Head of Operations Europa von Canva, Domagoj Dolinsek von Planradar, Ignaz Forstmeier, Gründer von Personio und Stefan Speiser, der mit Latido ein Health-Tech-Produkt im Bereich SaaS hat. Und nicht zuletzt auch, um einen nicht zu vergessen, Manuel Mofidian, der ist Anwalt, spezialisiert auf KI-Recht in Österreich und auf Urheberrecht, hat eine eigene Kanzlei und ist natürlich für uns auch super wertvoll, da diesen Input zu haben aus juristischer Sicht.
Ja. Okay, also Investment plus FFG-Förderung, wenn ich es richtig verstehe, sind 1,25.
Genau, ungefähr 2/3, 1/3.
Und mit diesem Investment, was kann man damit bewerkstelligen, beziehungsweise wo wollt ihr dann hin? Mal Österreich beackern und Deutschland, dann europaweit, weltweit, wie schaut es aus?
Also für uns, unser Fokus wird momentan natürlich auf Europa liegen, Kontinentaleuropa sage ich ganz bewusst. Das hat alleine schon damit zu tun, dass wir da die geografische Nähe, die aus meiner Sicht immer noch relevant ist, je mehr Expertise in ein SaaS-Produkt fließt. Natürlich ist das Produkt auf Englisch, Deutsch aktuell verfügbar und dadurch technisch betrachtet von überall aus nutzbar. Wir sehen auch Registrierungen von überall auf der Welt, aber der Fokus wird natürlich vermehrt in Kontinentaleuropa liegen und unsere Kunden stammen aktuell fast ausschließlich aus dem Dachraum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, mit sozusagen Team-Rollouts in andere Länder. Aber dort ist der Kern natürlich. Und ja, das Geld wird genutzt, um einerseits Vertrieb, aber nicht nur Vertrieb im Sinne von möglichst hohe Schlagzahl, sondern auch Kundenservice aufzubauen, weil meine persönliche Erfahrung damit ist, dass dort eigentlich der Unterschied gemacht wird. Kunden zu bekommen ist eine Frage, aber sie dann nachhaltig auch wirklich von der Software zu überzeugen und zu behalten ist die andere.
Okay, aber man will ja den Recurring Revenue von diesen Firmenkunden und die gehören halt auch betreut, ne?
Genau, und die Erfahrung zeigt, dass ein zufriedener Kunde den Recurring Revenue auch erhöht. Also das ist das Schöne an einer Softwarekategorie wie unserer. Sie ist nicht auf ein Team beschränkt, aber oft fängt ein Team an, sie zu nutzen und zeigt dann, okay, das funktioniert so gut, das müssen die anderen Teams auch haben. Und das ist letztendlich, ein illustratives Beispiel ist Canva. Ich habe jahrelang selbst Canva nicht verwendet, dann habe ich es verwendet und jetzt bin ich der Erste, der herumläuft und alle meine Kollegen davon überzeugt, auch Canva zu verwenden, weil es einfach super einfach ist, damit Grafiken zu machen.
Ja, absolut, also auch bei uns in der Firma war das so, eine Mitarbeiterin, glaube ich, war es damals, oder ein Mitarbeiter hat das eingeführt und dann hat es irgendwie um sich gegriffen und ich würde jetzt mal behaupten, neben E-Mail und unserem eigenen CMS ist es einfach das meistgenutzte Tool bei uns in der Firma, weil man es einfach täglich brauchen kann für unterschiedlichste Sachen. Spannende Sache. Ja.
Genau. Also das wäre schön, wenn es uns auch so gelänge. Nicht wirklich jede letzte Person im Unternehmen hat jeden Tag mit Verträgen zu tun, aber es ist nicht weit weg.
Alles klar. Lass uns über quasi das aktuelle Trendthema reden und ihr arbeitet ja auch damit. Ich meine natürlich AI, Artificial Intelligence. Wie funktioniert das bei euch? Man könnte auch böse sein und sagen, naja, jetzt schreibt sich jedes Startup halt irgendwie auch AI irgendwo in den Namen in Speech Deck rein. Wie schaut es da bei euch aus?
Genau, die Spreu trennt sich vom Weizen dann in der tatsächlichen Umsetzung. Es stimmt, es wird sehr viel darüber geredet und es ist fast schon en vogue als Startup zu sagen, da muss irgendwo AI drinnen stehen. Es ist technisch gar nicht so einfach, einerseits einem Unternehmen zu ermöglichen, wenn man jetzt so will, datenschutzkonform und sicher, aber auch produktiv mit den eigenen Daten in Verbindung mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Das heißt, als Anbieter von Cloud-Software oder von jeglicher Art von Software, denke ich, muss man zuerst mal eine Infrastruktur finden, mit der das möglich ist. Also in unserem Fall, das Prinzip, mit dem wir vorgehen, ist, dass eben die Daten des Kunden in einem geschlossenen Silo als Vektordatenbanken angelegt werden. Es ist schon etwas komplex zu beschreiben, aber es gibt quasi, wenn man mit KI arbeitet, im Prinzip vier Stufen, was man machen kann. Das eine ist, ich kann auf ChatGPT gehen und einen Prompt eingeben und da einen Text oder so dazu kopieren und sagen, sag mir was aus diesem Text. Das hat ein Limit. Das zweite ist eben, ich habe eine eigene Datenbank, um die ich das anreichern kann. Das dritte wäre, ich mache ein Pre-Trained Model, da brauche ich tausende Datensätze selbst. Habe auch das Problem, würden wir das jetzt als Softwareanbieter machen, wäre möglich, dass die Kunden dann von anderen Kunden Daten sehen. Das ist also, kommt auch nicht in Frage. Und das Letzte ist, ein eigenes LLM, Sprachmodell, Large Language Model zu kreieren. Und das ist so exorbitant teuer, dass es wahrscheinlich nur die wenigsten Unternehmen überhaupt umsetzen könnten, geschweige denn die Anbieter.
Da bräuchte sie mehr als 1,25 Millionen Euro.
Ja, weil, genau, wahrscheinlich eher 1,25 Milliarden aufwärts, aber da gibt es ja auch Bestrebungen. Das ist eine eigene Expertise, dann geht man aber auch nicht mehr auf einen Use Case. Also womit wir uns beschäftigen und was uns hervorhebt, ist die Möglichkeit, datenschutzkonform und sicher eben diesen zweiten Approach, eine eigene Vektordatenbank aufzubauen pro Kunde und damit dann zu ermöglichen, die Power, also die Interpretationskraft von großen Sprachmodellen, um diese Information anzureichern und so die Information rauszugehen. Also hochtechnisch klingt es vielleicht, es ist im Prinzip einfach nur die einzige Möglichkeit, wie man KI wirklich sinnvoll mit einer großen Menge an unternehmenseigenen Daten gut nutzbar macht, aus meiner Sicht.
Okay, ja. Ja, macht Sinn. Also wir haben ja bei Trending Topics auch ein Projekt im AI-Publishing-Bereich. Machen wir ähnlich, ebenfalls mit Vektordatenbank in Kombination mit AI-Modellen, die über API zum Beispiel angebunden werden. Mit welchen AI-Modellen arbeitet ihr da ganz gern? Gibt es da bessere, schlechtere für euren Use Case?
Also aktuell sind die Sprachmodelle, die wir im Einsatz haben, noch die OpenAI-Modelle. Das hat auch einen Kostengrund. Es gibt ja 3.5 und 4. Je nachdem, was man braucht, reicht vielleicht das eine und das andere. Prinzipiell wäre aber auch und ist auch technisch umsetzbar und denkbar, dass man mit anderen Modellen arbeitet. Ist jetzt gar nicht so stark das, was wir als erstes ändern wollen, weil die OpenAI-Modelle gut funktionieren. Es wird sich dann über kurz oder lang zeigen, ob es spezialisiertere Modelle gibt, die im Task besser sind, aber dafür geht einfach die Entwicklung hier noch zu schnell, um das konkret sagen zu können. Und deswegen auch ganz, ganz klar, wird sicher auch eine Kostenfrage werden. Also die wollen natürlich auch alle Geld verdienen. OpenAI ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr das Non-Profit, das es sich mal an die Fahne geschrieben hat.
Absolut, das stimmt. Ja. Da geht es natürlich um Geld verdienen. Ich habe noch einen Blick auf eure Startseite geworfen, habe auch unter anderem gesehen, ihr seid sogar so mutig, dass ihr eure Mitbewerber unten listet. PandaDog, Contract Booked und andere stehen da sogar gelistet bei euch auf der Webseite. Natürlich wird hervorgehoben, was der Unterschied zu euch ist. Was ist der große Unterschied? Wo seht ihr euch vor dem Mitbewerb?
Der Mitbewerb hat die Situation, dass diese Produkte entstanden sind, bevor eine breite Verfügbarkeit von spezialisierter KI-Technologie für die Masse gegeben war und man konnte sie daher auch nicht als zentrales Stück in ein Produkt einweben. Das klingt jetzt mal irgendwie philosophisch, aber es macht aus Sicht eines UI-Designers, der ich ja bin, einen großen Unterschied, mit welchem Kern-Mindset ich ein Produkt schreibe. Wenn ich weiß, ich kann kleinen Unternehmen Tools an die Hand geben, die kostengünstig möglich machen, zum Beispiel Altverträge aufzuarbeiten und von dort weg Insights aus meinen Verträgen zu generieren, dann kann ich das so bauen, dass es für das kleine Unternehmen nutzbar ist und ich kann mir sozusagen auch sparen, was vielen passiert, dass ich upmarket gehen muss, also immer größere Unternehmen ansprechen muss, weil es sich gar nicht ausgeht und zu kompliziert ist, das für wenig Geld zu machen. Ich glaube also, wir sind das erste Tool, das mit dem Mindset entwickelt worden ist. Wir können pro Funktionalitäten Unternehmen ab 50 bis 500 Mitarbeitern zur Verfügung stellen, sodass es tatsächlich nachhaltig machbar ist. Und andererseits, der Fokus ist auch die Frage, also weil du PandaDog genannt hast, PandaDog beschäftigt sich mehr mit dem Layout, also natürlich es wird von Unternehmen verwendet, aber wenn man so Konkurrenz, wenn man so will, Vergleiche auf seiner Website tut, hat das natürlich auch andere Beweggründe, nicht nur, weil man so selbstlos die Konkurrenz herzeigen will, sondern das könnten auch Strategien sein im Bereich SEO, die dazu führen, ja. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Contract Book anschaut, das wäre schon eher ein Konkurrent, die machen tatsächlich Vertragsmanagement. Und was man hier halt sieht, ist, dass die Unternehmen früher nicht die Möglichkeiten hatten, die es heute gibt. Das heißt, sie haben sich auf einen Use Case beschränkt, zum Beispiel, ich bin ein großes Unternehmen und ich möchte nur meine eigenen Vertragsvorlagen verwenden. Wenn ich aber eben ein kleines Unternehmen bin, wie oft habe ich die Chance denn durchzusetzen, dass wirklich meine Vorlage verwendet wird? Das heißt, es ist für mich in dem Moment zum Beispiel nicht mehr nutzbar, dann, wo mir ein Externer seinen Vertrag schickt und ich mit dem eigentlich denselben Prozess durchlaufen muss. Wir haben uns eben angeschaut, ganzheitlich betrachtet, was ist denn das Problem eines kleinen Unternehmens, dass es nie 100% sicher sein kann, meine Vorlage passt, mein Vertragsmanagement-Tool wird verwendet und das zeichnet sich auch in der Altlast. Also ich habe auch in meinem Altbestand 50 verschiedene Verträge und nicht eben immer dasselbe Muster. Das heißt, das alles muss man bedenken und deswegen, wie wir auch schon am Anfang gesprochen haben, arbeiten wir mit Word, mit PDF, mit verschiedenen externen und internen Prozessen, um einfach das alles möglich zu machen, weil das ist das, wo ein großes Unternehmen vielleicht sagt, dann kaufen halt 2 oder 3 Softwareprodukte, aber das macht das kleine nicht.
Ja, okay, macht Sinn, ja, okay. Wie geht es mit den berühmt-berüchtigten Halluzinationen, die auch GPT-4 noch teilweise betreffen, bei Verträgen, da geht es ja eigentlich um die Korrektheit jedes einzelnen Wortes am Ende. Wie kann man es da schaffen, das so einzusetzen, dass das dann nicht passiert, dass da nicht rein fantasiert wird in so ein sehr wichtiges Dokument?
Ich beantworte diese Frage als nicht spezieller AI-Programmierer. Dennoch, was ich dazu dir sagen kann, ist, wenn man sich anschaut, wofür verwenden wir die KI, dann ist es ja im ersten Schritt mal um strukturierte Daten aus einem Vertrag zu ziehen. Und diese Daten müssen wir sowieso schon mal in ein Format bringen, das quasi zu unserer Software passt. Das heißt, wir haben eine sehr, 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 sehr rigide Art, das zu machen. Die Halluzination passiert ja eigentlich dort, wo die KI generativ tätig wird, also wo ich zum Beispiel sage, vervollständige mir den Vertrag, vervollständige mir den Absatz. Das heißt, das Problem entsteht nachgelagert. Ich glaube, dort, wo wir aktiv sind, ist es ein etwas untergeordnetes Problem, weil eben die Technologie, die überhaupt notwendig ist, um zu sagen, bitte extrahiere mir zum Beispiel einen Betrag Euro, 1000 pro Monat, das erfordert schon eine sehr, sehr große Menge an Checks. Interessant ist das, wie du richtig sagst, bei den Fragen, wo man dann in die Vertragsgeneration geht, wo ich sage, schreib bitte für mich den Vertrag weiter oder schlag ein alternatives Wording vor. Und auch dort eben die Halluzination, die man ein bisschen beeinflussen kann, wie wahrscheinlich es ist, dass ein LLM das macht, aber die passiert eigentlich dort, wo das Unternehmen wenig relevanten Kontext hat. Also und das Sprachmodell sich gezwungen fühlt, irgendwelche Lücken aufzufüllen. So wie wir es machen, ist es eben, dadurch, dass du es mit deinen eigenen Daten fütterst, kannst du auch wirklich ganz klar die Anweisung geben, wenn es nicht in meinen eigenen Daten belegt und nachweisbar ist, dann antwort mir lieber gar nichts. Und da legen wir sehr viel Wert drauf, aber, und das ist, glaube ich, auch ehrlicherweise, was viele noch sich realisieren werden, die jetzt sich schnell mal KI draufschreiben, dass das nämlich dann operative Probleme nach sich ziehen kann, wenn man das nicht macht. Also wer ist denn dann verantwortlich letzten Endes, wenn ich sage, schreib mir bitte Werbekopy und auf einmal passiert, dass mir dass die KI da plötzlich irgendwelche wettbewerbswidrigen Inhalte reinschreibt. Jetzt nicht im Vertragsbereich gesprochen, sondern zum Beispiel bei Werbung sehe ich es häufig.
Mhm. Absolut, ja. Das ist natürlich ein Problem, was man in den Griff kriegen muss. Ja. Aber auf der Startseite bei euch habe ich gesehen, eure Kunden oder bereits bestehenden Kunden sind da sehr zufrieden. Ihr habt irgendwie 5 von 5 Sterne auf sämtlichen Software-Bewertungsplattformen.
Genau, das versucht man als Startup auch immer zu haben. Und je weniger Kunden man hat, umso, ich möchte mir selber nicht absprechen, dass wir super gut sind, ja, aber je weniger Kunden man hat, umso einfacher wird es, das hinzukriegen. Genau das habe ich vorher gemeint. Dafür ist genau auch unser Wachstumspfad ausgerichtet, dass wir das auch weiterhin anbieten können, dass wir mit den Kunden so gut arbeiten, dass sie 5 von 5 Sternen geben.
Okay. Das hat mich nämlich kurz irritiert, weil ihr eigentlich ja erst den Launch habt, aber schon Bewertungen habt. Da wusste ich nicht ganz, wie das funktioniert. Aber
wir haben in der geschlossenen Beta ja angefangen, mit Unternehmen zu arbeiten. Das sind letztlich auch die jetzt bewerten. Also wir haben zum Beispiel den ersten FC Nürnberg, wir haben Löwenanteil, Finmatics, Unite. Also wir haben verschiedene Unternehmen, die uns gerne und gut schon nutzen. Die waren natürlich bereit, sich in der Beta-Phase auch, wenn man so will, ja, schon darauf einzulassen, mit diesem jungen Unternehmen zu arbeiten.
Okay, alles klar. Da muss man mal durchlesen, was die da so schreiben über euch. Sicher auch spannend zu lesen. Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Ihr habt jetzt quasi so eine Vorgeschichte, habt schon Experience, Startup aufbauen und dann verkaufen. Bei Fink ist das irgendwie auch mal das Ziel, zumindest im Hinterkopf, auch einen Exit zu machen?
Also ich glaube, es ist noch zu früh, um zu sagen, was da der richtige Pfad ist für Fink. Wir haben super viel Spaß daran. Wir sind jetzt an einem tollen Punkt. Jetzt machen wir mal den Launch, der passiert und bringt uns in eine ganz neue Phase. Wir haben tolle Unterstützer, die uns finanzieren. Und man wird sehen, wie sich das entwickelt. Also haben wir auch schon drüber gesprochen. Als Gründer trennt man sich irrsinnig ungern von seinen Projekten. Deswegen freue ich mich, dass ich mich mit der Frage jetzt noch nicht primär beschäftigen muss.
Okay, alles klar. Das heißt, du machst das vielleicht wie die, was zumindest mal Evernote der Plan war. Da haben sie gesagt, wir machen die 100 Jahre Company, hat dann am Ende vielleicht doch nicht so funktioniert und zumindest war es eine Zeit lang der Plan. Ja, könnte ja auch bei euch sein, was weiß man.
Also Verträge halten sich sehr, sehr lang. Das, wie ist das in den USA, die Magen, oder wie war das? Die Constitution, kann man sich anschauen, ist ein wunderschöner Beispielvertrag und zeigt auch, wie lang sich's hält. Schön ist, dass sich auch Papier so lang gehalten hat, deswegen haben wir heute noch was zu tun damit.
Alles klar, passt.
Können wir nochmal ändern, hat jetzt noch Relevanz.
Okay, passt. Na gut, dann wünsche ich euch quasi möglichst langes Startup-Leben für euch und für Fink. Konstantin, vielen Dank fürs Interview.
Danke für das Gespräch, hat mich sehr gefreut.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.